Viele starten mit einer nebenberuflichen Selbstständigkeit, wenn das Angestellten-Dasein nicht mehr erfüllend ist. Das ist eine Variante, aus dem unglücklichen Job herauszukommen. Die Selbstständigkeit ist aber auch nicht für jede und darum soll es heute mal etwas weg von der Selbstständigkeit gehen und wir schauen uns an, wie man aus einem unglücklichen Angestelltenverhältnis kommt, ohne sich direkt mit einer Businessgründung befassen zu müssen.
Herzlich willkommen zu Yoga auf Deutsch. Ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's!
Mein heutiger Gast ist eine Kollegin im doppelten Sinne. Wir sind beide Yogalehrerin und im Frauennetzwerk Mannheim aktiv. Ich freue mich total, dich heute hier zu haben, liebe Yves. Am besten, du stellst dich jetzt noch mal selbst vor. Wer bist du und was machst du?
Lasse, erstmal ganz lieben Dank, dass ich hier bei dir sein darf. Und ich finde es eben auch mal besonders schön, wenn man eben diese Herzensverbindung übers Yoga hat. Ist einfach für mich nach wie vor was ganz Besonderes. Und ich merke es, während ich das ausspreche, kriege ich Gänsehaut und werde ganz berührt. Wer ich bin, also ich bin letztendlich aus Leidenschaft jemand, die gerne andere Menschen auch wieder zurück in ihr Licht holt. Ich bin jemand, die viel erlebt hat, auch viel unangenehme Dinge erlebt hat und die aber daraus mehr gewachsen ist und in ihre eigene Größe gekommen ist. Und ich bin jemand, die ja fest daran glaubt, wenn wir ganz liebevoll mit uns selbst umgehen und dann eben auch in der Lage sind, dadurch mit anderen liebevoll umzugehen, dass wir aus jeder noch so aussichtslosen Situation was Tolles machen können. Darüber hinaus bin ich Mutter von zwei Teenagern und Patchwork-Mutter von zwei, noch von drei anderen Jungs. Und ja, also das war auch, auch ein Teil, in dem ich wachsen durfte. Wir hatten damals fünf Kinder zwischen 1 und 8, als wir zusammengefunden haben. Und das war eine ordentliche Herausforderung. Ja.
Ja, vielen lieben Dank. Und ich finde, diese Herzlichkeit, die merkt man auch direkt, wenn du sprichst. Und auch erstmal herzlichen Glückwunsch dafür, dass du deinen Weg so gefunden hast. Und jetzt finde ich natürlich auch nochmal richtig spannend zu erfahren, wie war denn dein Weg in die Selbstständigkeit? Du bist selbstständig, beziehungsweise zu dem, was du machst. Was bietest du zum aktuellen Zeitpunkt dieser Welt an?
Ja, also ich glaube, wie wahrscheinlich ganz viele von uns und unseren Kolleginnen, hat unsere eigene Geschichte viel mit dem zu tun, was wir jetzt machen. Angefangen hat es damit, dass ich voller Freude mein Leben lang oder mein Jugendleben lang gedacht habe, ich werde mal Lehrerin und angefangen habe, Pädagogik zu studieren. Und als ich es erstmal vor einer Klasse stand mit Kindern, war mir klar, das ist nicht meins. Da gibt es Menschen, die besser dafür geeignet sind. Ich habe dann noch was anderes ausprobiert, Gebärdensprache. Also irgendwie habe ich aber nicht so wirklich den Zugang zu allem gefunden, was daran lag, dass ich eigentlich schon längst in einer Depression gesteckt habe und eben deswegen einen, sagen wir mal, verschleierten Blick auf mich selbst hatte und auf meine Fähigkeiten und schon gar nicht mehr wusste, was mir eigentlich wichtig ist und was mir Freude bereitet. Ich bin aufgewachsen in einem Haushalt, in dem irgendwie alle Überflieger waren, alle studiert haben und habe indirekt, ohne dass es jemals ausgesprochen wurde, und im Nachhinein auch noch nie verlangt wurde, aber so eine Art Druck empfunden, auch irgend sowas in der Richtung machen zu müssen, studieren. Und ja, habe aber festgestellt, dass es das eben nichts für mich ist und bin kläglich in meinem Bewusstsein daran gescheitert. Und dieses Gefühl des Scheiterns, nicht gut genug sein, hat mich wirklich eigentlich dann über 2 Jahrzehnte begleitet und war immer wieder der Grund, weshalb ich in einer Depression gewesen bin. Ich hatte natürlich aber auch schöne Zeiten zwischendrin, aber die Depressionen kamen eigentlich immer in regelmäßigen Abständen. Dazu hatte ich chronische Kopfschmerzen. Also es war irgendwie 15 bis 20 Jahre lang echt viel Mist in meinem Leben. Und ich weiß, dass ich irgendwie geahnt habe, dass es irgendwo einen roten Faden gibt, aber ich habe den nicht gefunden. Also manchmal war ich ganz traurig darüber, dass ich nicht an Gott geglaubt habe. weil ich gedacht habe, das wäre was Schönes, ne, irgend so einen Halt zu haben. Ich war irgendwie so immer ein bisschen auf der Suche, hatte so eine innere Unruhe, weil ich geahnt habe, ohne es aussprechen zu können, dass da einfach noch mehr ist für mich und in mir. Und es hat, wie gesagt, ganz, ganz lange gedauert. Und dann, wie wir im Yoga so gerne sagen, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer. Und ich habe dann eine Yogalehrerin getroffen, die eben Yoga, ganz normal Yoga gemacht hat, so wie ich es aus dem Fitnessstudio kannte, aber die eben auch Weisheiten von sich gegeben hat. Und ich war völlig fasziniert davon, was sie spricht und dachte, Mensch, wie kann jemand so weise sein? Das ist ja absolut Wahnsinn, was die erzählt. Und dann bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, wow, was, woher weißt du das alles? Und dann hat sie gemeint, das ist doch die Yoga-Philosophie. Und ich so, was? Yoga-Philosophie? Ich hatte schon jahrelang Yoga im Fitnessstudio gemacht, aber noch nie was von einer Philosophie dahinter gehört. Und das war für mich so der Turning Point im Leben. Und wir haben herausgefunden, dass ganz in meiner Nähe eine Yogalehrerin lebt, die auch von ihr, also von dieser, mit der ich gerade gesprochen hatte, sehr bewundert wurde, weil sie noch so, die war noch selbst vor sämtlichen Social-Media-Zeiten in Indien unterwegs und hat ihren Lehrer gesucht und war jahrelang unterwegs und hat dann auch dort in Bombay einen gefunden und bei ihm im Ashram gelebt und gelernt und auch gelehrt. Also so eine richtig durch und durch Yogalehrerin von der Pike auf, will ich mal sagen, die das lebte. Und to make a long story short, ich habe mich bei ihr gemeldet mit dem Thema meiner Depressionen. Ich habe quasi an dem gleichen Tag, an dem ich bei ihr war, angefangen, eine Yogalehrerausbildung zu machen. Bei ihr im Grunde für meine eigene Heilung. Habe mich auch von ihr coachen lassen und innerhalb wirklich kürzester Zeit, und sicherlich hat diese viele Vorarbeit mit der Therapie auch was damit zu tun gehabt, aber es gab eben dieses Entscheidende, dieses Empowerment, die Erkenntnis, dass es an mir ist, mich selbst zu heilen und dass nur ich es in der Hand habe und dass ich bereits alles in mir habe. Und diese Information fand ich so sensationell, weil das war etwas, was mir keine Therapeutin innerhalb dieser 20 Jahre vermitteln konnte. Und wie gesagt, ich habe schnell meine Depression auflösen können und dachte nur, oh mein Gott, dieses Wissen ist so sensationell, ich kann das nicht für mich behalten. Also ich hatte gar nicht vor, jemals selbstständig zu werden. Aber mit diesem Wissen habe ich gedacht, ich muss das ja machen. Ich muss es machen. Dann habe ich mit meinem Partner gesprochen. Irgendwie zur gleichen Zeit gab es auch Umstrukturierung in dem Job, den ich hatte. Und das war wieder so ein, ne, so ein netter Wink des Schicksals. Und ich habe dann eigentlich innerhalb von 1, 2 Monaten mich als Yogalehrerin selbstständig gemacht, weil ich gedacht habe, dieses Wissen ist so wertvoll. Es gibt so viele Menschen in meiner Situation, die in einer Depression stecken, in einer Orientierungslosigkeit stecken, Ratlosigkeit empfinden. Für die möchte ich da sein. Und das ist das, was ich seit 10 Jahren mache. Und es ist immer mehr auch zum Coaching geworden, weil ich gemerkt habe, der Redebedarf ist da. Aber dieses im Körper sein und spüren und alles, was die Yoga-Philosophie an Schätzen hat, ist großer Teil meiner Arbeit.
Erstmal vielen Dank, dass du deine Geschichte so mit uns geteilt hast. Und ich glaube, da kannst du auch ganz, ganz viele mit inspirieren. Vor allem auch, was du gesagt hast. Man hat es schon in sich und man braucht aber einen Zugang dazu. Und ich glaube, man braucht manchmal eine andere Person oder irgendeinen Impuls, um diesen Zugang auch zu finden. Und ich glaube, vor allem, wenn es einem nicht so gut geht, ne, Depression kenne ich mich leider auch mit aus, aber auch wenn man noch keine Depression hat, kann man sich ja auch unglücklich fühlen und vor allem auch in seinem Arbeitsumfeld, wie du es ja auch gesagt hast, du hast gemerkt, hey, da, das stimmt was nicht für dich. Warum bleiben denn Menschen trotzdem in einem Job, der sie unglücklich macht?
Also was ich erfahren habe in meiner Arbeit ist, dass viele Menschen erstmal sich gar nicht die Frage stellen, ob ich eigentlich große Veränderungen in meinem Leben anstreben darf. Wir geben uns oftmals unseren ungünstigen Situationen hin und denken, das ist halt unser Leben und wir können da nicht viel machen. Also die Angst vor Veränderung ist ja bei uns quasi aus der Evolution her angelegt. Ne? Was ich kenne, ne, kann ich mit umgehen, ist sicherer. Ob es jetzt nun gut oder schlecht für uns ist, ist dann dahingestellt. Ne? So funktioniert eben unser System noch. Die Angst, aber auch, was würde jemand anderes sagen, wenn ich jetzt plötzlich alles hinschmeiße? Wir haben so dieses Gefühl, dieses vermeintliche Sicherheitsgefühl. Ne? Ich habe hier doch einen guten Job und ich bin doch wahnsinnig, wenn ich mich jetzt in irgendwas völlig Neues begebe. Aber auch sich vielleicht, ich will es nicht sagen, es ist falsch, wenn ich sage, einen Fehler eingestehen. Das ist nicht richtig, aber vielleicht zu erkennen, dass vielleicht das, was man mal gewählt hat, gar nicht das ist, was zu einem passt. Also ich wäre ja auch in meinem Beruf stecken geblieben, wenn ich nicht in Anführungszeichen wirklich den Mut gehabt hätte, zu sagen, okay, ich habe zwar über 10 Jahre lang gedacht, dass ich Lehrerin werden möchte und habe angefangen zu studieren. Und wie sieht es denn aus? Oder kann ich mir eingestehen, dass es gar nicht das ist, was zu mir passt? Ne? Ich muss dann das Studium abbrechen. Oh Gott, dann bin ich ein Studienabbrecher. Ja? Also all diese letztendlich Gedanken, die dahinter sind. Also es ist die Angst, die uns abhält. Und ich glaube eben auch zu erkennen, dass wir uns weiterentwickeln und das, was vielleicht irgendwann mal zu uns gepasst hat, vielleicht nach 10 oder 20 Berufsjahren einfach nicht mehr passt, weil sich vielleicht auch einiges im Außen verändert hat. Und es erscheint aber unheimlich groß, festzustellen nach 20 Jahren, ich müsste hier was ändern. Und wenn ich was ändere, ist immer die Angst, was passiert dann? Dann bricht alles zusammen. Und ich glaube, das sind viele, also das sind Punkte, weshalb Menschen bleiben, zumal sie eben sich oft auch gar nicht Gedanken machen, was es denn sonst sein könnte. Wir trauen uns überhaupt gar nicht, mal nachzufragen, was ist es eigentlich, was ich jetzt will.
Ja, ich kann das auch sehr nachvollziehen mit dem Gedanken, boah, dann bin ich ja ein Studienabbrecher, weil ich schon in meinem allerersten Mastersemester gemerkt habe, die Inhalte finde ich zwar total toll, aber also ich möchte weder weiterhin den Plan verfolgen, im Museum zu arbeiten, noch möchte ich eigentlich in diesem Umfeld generell bleiben. Und ich habe ja zu dem Zeitpunkt schon im Museum gearbeitet. Und da war das, ne, so wie vorhergesehen, ja, die Karriere und im Museum. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte da noch nicht den Mut, wie du gesagt hast, hinzuschmeißen. Ich finde hinschmeißen, das klingt auch so trotzig fast schon, ne? Jemand, der hinschmeißt, so, aber was weiß der schon, der macht jetzt alles falsch, ne? So ein trotziges Kind, was weiß der schon, was für ein Gutes oder sie schon. Und den Mut hatte ich da noch nicht, aber ich musste auch wirklich an einen Punkt kommen, wo es mir so extrem schlecht ging in diesem Umfeld, dass es gar keine andere Wahl gab, als zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie die Richtung ändern.
Ja, also genau das ist es. Die Menschen bewegen sich, entweder wenn der Schmerz groß genug ist oder wenn das Ziel einfach so genial sich anfühlt, dass man sich bewegen möchte. Ansonsten bewegen wir uns eben nicht gerne.
Wie würdest du denn sagen, kann man so vielleicht das alles, sag mal, ein bisschen sanfter gestalten? Weil, wie gesagt, hinschmeißen, ne, das hat sowas von heute auf morgen und vielleicht auch fast schon was Brutales. Aber wenn ich jetzt in mir merke, oh, irgendwie, ne, ich bin unzufrieden, vielleicht sind auch die Kollegen irgendwie doof oder der Chef ist doof. Sind wir mal ehrlich, wir fassen uns auch mal in die eigene Nase. Vielleicht sind wir auch selbst manchmal ein bisschen doof aufgrund von irgendwelchen Erlebnissen, verhalten uns irgendwie ein bisschen blöd. Aber wenn ich jetzt in mir merke, hey, da stimmt was nicht mehr, was kann ich denn jetzt tun?
Also zum einen würde ich gerne noch mal kurz auf den Trotz eingehen. Manchmal denke ich, dass Trotz eine tolle Emotion ist. Ja, also dieses nee, also nee, also nee, also echt nicht, ja. Und dann gibt es so eine schöne Energie, die man dann, ne, wenn man sie jetzt nicht irgendwie, wie du schon gesagt hast, brutal rauslässt, sondern so ein bisschen, ey, jetzt stehe ich mal für mich ein. Also das geht jetzt nicht mehr. Ich finde, wir dürften uns alle ein bisschen mehr Trotz erlauben, so einen liebevollen Trotz aus einer Selbstfürsorge heraus, ne? Also das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Wir lassen uns letztendlich so viel gefallen, also was jetzt nicht an den anderen liegt, sondern dass wir eben keine Grenzen setzen. Und ich glaube, ne, mal auf den Tisch hauen für sich selbst und zu sagen, nee, also jetzt nicht mehr. Das ist schon mal ein guter Schritt, weil das, ne, bringt so eine, ist wie so ein Katalysator, um erstmal ins Denken zu kommen und zu begreifen, dass Veränderung vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und dann glaube ich, ist es wirklich wichtig, wenn wir uns in so einem Arbeitsumfeld befinden, dass wir, und ich komme auf das Thema Dankbarkeit wieder zu sprechen, auch wenn es, glaube ich, vielen mittlerweile aus den Ohren rauskommt, die Dankbarkeit hat wirklich was Profundes. Also kann wirklich unheimlich viel verändern. Dankbarkeit heißt nicht, dass ich jetzt krampfhaft irgendwie für irgendwas dankbar sein soll, was mir eigentlich gar nicht gefällt, sondern Dankbarkeit ist nachweislich eine Eigenschaft oder vielleicht eine Aktivität, die unsere Lebenszufriedenheit nachhaltig anhebt. Also jeder Mensch hat so ein gewisses Level an Zufriedenheit, das sich kurzzeitig, wenn wir im Außen tolle Momente haben, erhöht, aber dann nach einer Weile wieder abflacht, eben genau auf dieses, auf diese Linie, die jeder von uns eben ganz individuell hat. Wenn ich über längere Zeit Dankbarkeit praktiziere und es bedeutet wirklich den Blick auf die Dinge zu legen, die mir Freude machen, über die ich wirklich dankbar bin, weil ich es einfach total klasse finde. Und das können die Kleinigkeiten sein. Das kann sein, dass man morgens zu Vogelgezwitscher aufwacht. Wenn wir da achtsam sind und spüren, was das in unserem Körper macht, dann hebt das wirklich unsere komplette Lebenszufriedenheit. Und je zufriedener ich grundsätzlich bin, umso besser kann ich auch mit, sagen wir mal, unangenehmen Situationen im Außen umgehen. Also das ist mal der eine Punkt. Dankbarkeit, finde ich, ist nach wie vor, obwohl so viele Menschen darüber sprechen, eine total unterschätzte Tätigkeit, Eigenschaft, Sichtweise. Also das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig. Und als dritten Punkt vielleicht noch anzuführen, ist mal schauen, was will ich denn wirklich, was ist mir wichtig? Und sich Situationen, die einen in seinem Beruf unangenehm erscheinen und stressen, mal in einer stillen Stunde, in der es einem gut geht, mal raussuchen und sich ganz konkret aufschreiben, was passiert da eigentlich? Was ist da? Was macht es mit mir? Warum finde ich das eigentlich so unangenehm? Was löst es denn in mir aus? Was steckt denn vielleicht noch dahinter? Vielleicht ist es ja gar nicht, die Kollegin, selbst als Person, sondern vielleicht ist es irgendwas an dieser Kollegin, das mich eben triggert, weil ich eine andere Erinnerung an irgendwas habe, weil es in mir irgendwas auslöst, was Unwohlsein auslöst. Und es geht immer ganz, es ist wirklich wichtig zu schauen, was ist es da eigentlich in mir? Es bringt wenig zu gucken, ne, wo haben die anderen die Schuld? Weil wen können wir ändern und was können wir am ehesten ändern? Wo haben wir am ehesten Einfluss drauf, auf die Art und Weise, wie ich denke und fühle und mit Dingen umgehe? Also immer wirklich diese Situation rauspicken und genau schauen, was hat es eigentlich mit mir zu tun? Und im zweiten Schritt, was würde mir helfen und wie würde ich lieber mit so einer Situation umgehen? Ich würde sagen, fast so wie so ein Plan machen, vorausschauend. Wenn ich das nächste Mal in diese Situation komme, ne, und dafür müssen wir uns diese Situation erstmal bewusst machen, weil es ist ja nicht dann der ganze Job, der scheiße ist, sondern genau hingucken, was ist es denn genau? Und für diese Situation echt eine Analyse machen. Warum triggert es mich? Was löst es in mir aus? Was steckt denn da dahinter? Das ist wieder was, was man auch mit einem Coach ganz gut bearbeiten kann. Und wie möchte ich denn in Zukunft gerne handeln, in dieser Situation und sich einen Notfallplan sozusagen anlegen, so dass man für sich einen besseren Umgang findet. Und dann nochmal zurück zu diesem Punkt mit der Dankbarkeit. Wenn ich eben gleichzeitig ganz viel Dankbarkeit praktiziere, wie gesagt, muss nicht auf unseren oder auf den Arbeitsplatz fokussiert sein, sondern ganz allgemein werde ich auch gelassener, dann kann ich auch mit anderen Sachen besser umgehen, ja. Und eine Haltung, und ich versuche die jetzt mal zu beschreiben, weil wir ja im Podcast sind, die mir unendlich viel hilft, ist, wenn ich eine Hand, nehmen wir mal die rechte Hand, vielleicht so 15, 20 Zentimeter vor meinen Brustkorb nehme, also vor mein Herz, ne, in der Mitte, ne, den Solarplexus, also das unser yogisches Herz ist ja nicht da, wo das Anatomische ist. Also eine Hand so ein bisschen wie so ein Schutz vor die Hand, vors Herz legen und die andere Hand nochmal 20 Zentimeter weiter weg von uns mit der Handfläche nach vorne zeigend als ein Schutz, ne? So wie wir diese Stopphände kennen. Und jetzt habe ich folgendes Szenario aufgebaut. Ich habe einmal mit der einen Hand halte ich das, was von außen kommt, so ein bisschen auf die Distanz. Ja, das kann hier stopp, das halt hier erstmal an. Die andere Hand habe ich so ein bisschen schützend vor meinem Herz mit Abstand, dass es sich nicht eingeengt fühlt. Und zwischen den beiden Händen sind eben auch noch mal, ist auch noch ein kleiner Raum. Und dieser Raum ist der, in dem ich mir überlegen kann, was passiert hier eigentlich gerade? Was hat es mit mir zu tun? Wie möchte ich reagieren? Wie möchte ich eigentlich jetzt über diese Situation fühlen und denken? Und so kann ich das mit jeder Situation machen? Es kommt jemand rein, ich habe innerlich diese Stopphand, halte das auf, bevor es mir volle Kanne ins Herz knallt und ich sofort emotional reagiere. Und habe eben diesen Abstand emotional und auch von der Zeit her, um mir darüber Gedanken zu machen. Finde ich eine wunderbare Methode zu sagen, nicht alles, was von außen auf mich prallt, hat was mit mir zu tun und erfordert meine Reaktion. Ich guck's mir erstmal in Ruhe an. So viel Selbstliebe und Selbstfürsorge gebe ich mir. Ich glaube, das ist mal ein super, super guter Anfang. Also nicht den Gedanken, ich muss radikal gleich alles ändern. Das gibt uns bringt uns in die absolute Überforderung. Und dann kommen wir gar nicht dazu, irgendwas zu ma machen. In der Überforderung sind wir starr, sondern schauen, wo kann ich mini, mini, mini kleine Schritte gehen, um Dinge zu verändern, die in meiner Kontrolle liegen.
Ja, ich finde auch, das mit dem sich selbst reflektieren ist unglaublich wichtig und ist ja auch ein sehr, sehr großer Bestandteil tatsächlich der Yoga-Philosophie. Ich würde sogar sagen, dieses Selbststudium nimmt sehr, sehr, sehr viel mehr Raum ein als die Asana-Praxis, als die Übungen auf der Matte, obwohl wir es bei uns hier in Deutschland und im Westen eigentlich eher andersrum praktizieren.
Ja.
Aber sich wirklich mal hinzusetzen und mit sich selbst, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es vielen so schwer fällt, sich zu konzentrieren und die erst gar nicht in die Meditation kommen, ist wirklich, weil diese Selbstreflexion fehlt und dann kommt vielleicht so ein Gedanke und man denkt sich so, hoppala, wo kommt der denn her und ist dann irgendwie komplett aus der Bahn geworfen, obwohl das eigentlich genau so die Sache ist. Aber jetzt soll es gar nicht so viel eigentlich um die Yoga-Philosophie gehen. Du hast auch gesagt, einen Plan machen für die Situation und das finde ich unglaublich kraftvoll. Ich glaube, vor allem auch für Menschen, die generell eher dazu neigen, entweder schon sehr strukturiert zu sein, da kann das dann sie genau dort abholen, aber auch für Menschen, die vielleicht sonst eher zu Chaos neigen, kann das wirklich sehr helfen, da eben Struktur erstmal reinzubringen. Also ein Plan, glaube ich, ist absolut immer eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Mache ich übrigens auch super gerne selbst und ich finde allein, wenn man nur was aufschreibt, wenn man die Situation aufschreibt und dann schon irgendwie während dem Schreiben feststellt, Moment mal, vielleicht habe ich an dem Tag auch was Doofes gesagt, vielleicht bin ich an dem Tag auch schon mit dem falschen Bein aufgestanden. Ah ja, okay, deshalb war vielleicht die Kollegin nicht so nett zu mir. Dann merkt man schon so, wow, okay, es sind zwei Seiten, weil, wie du auch angesprochen hast, Schuldzuweisung bringt vielleicht dem Ego was, aber es bringt uns nicht weiter.
Ja, genau. Also ich finde, diese Selbstreflexion ist wichtig, wie du es auch sagst. Was ich dazu vielleicht noch sagen sollte, ist, wir sollten das immer aus dem Gefühl der Selbstfreundlichkeit tun. Ne? Also uns nicht dafür fertig machen, dass wir vielleicht tatsächlich heute auch mies drauf waren und was Doofes gesagt haben und sagen, Gott, ich dämliche Kuh, ja kein Wunder, ja. Also das auf keinen Fall, sondern ne, eine Selbstfreundlichkeit. Wow, ja, tatsächlich, da war ich so ein bisschen vielleicht neben der Spur. Oh mein Gott, da ging es mir echt nicht gut. Da habe ich so ein bisschen Selbstmitgefühl verdient, ja. Mir ging es nicht gut. Das ist Leiden. Leiden ist nicht schön, aber gut, gehört zum Menschsein. Punkt. Also sich nicht fertig machen, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist bei allen Sachen. Also jedes Mal, wenn wir feststellen, was mache ich hier eigentlich? Und jetzt habe ich geschrien und jetzt war ich unfreundlich zu der Kollegin. Es sind ja alles Auswüchse von etwas, was in uns drin ist. Und wenn wir selbstfreundlich mit uns sind, ist das eher eine Einladung dazu, uns liebevoll um uns zu kümmern und zu schauen, was steckt denn dahinter, um dann eben Veränderungen einleiten zu können. Und weil du gerade angesprochen hast, es gibt Menschen mit Struktur, denen fällt es sicherlich leicht, einen Plan zu machen. Ich selbst gehöre auch zu dieser anderen Kategorie, die eher chaotisch sind. Und quasi mein Plan sieht aus, das ist so eine Träumerei. Ne, es ist so, wir dürfen uns unser Leben auch manchmal erträumen. Mal zulassen, wie wäre es denn, wenn es richtig schön wäre? Wie würde das denn aussehen? Wie wäre ich denn in so einer Situation, wenn ich träumen dürfte? Was wäre denn für mich die schönste Reaktion von allem? Und dann muss ich jetzt wieder an die Yoga-Philosophie anschließen, weil wir na, immer in unserem Handeln, unserem Denken, geht es ja immer darum, dass es uns gut tut, aber auch eben zum Wohl der anderen ist. Ne? Also kein egoistisches Ding, sondern immer noch schauen, was macht es denn mit den anderen? Weil wir sind eben alle miteinander verbunden und wenn ich anderen Schaden zufüge, dann habe ich davon auch was ab, sozusagen. Kriege ich auch was davon ab. Aber dieses klare Bild entstehen lassen, wie wäre es denn, wenn es so wunderschön wäre? Das gibt uns vielleicht manchmal eine Idee, was wir wirklich gerne wollten, auch wenn jetzt unser Kopf vielleicht was anderes sagt. Aber wenn unser Herz sprechen kann, weil wir anfangen, ne, zu träumen und zu fühlen, wie schön wäre es denn, wenn ich in so einer Situation einfach ganz großmütig sein könnte? Ach Gott, wäre das toll. Und dann entstehen auch Bilder und dann entstehen auch Lösungen. Und ich glaube, das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich vorhin vergessen hatte. Wenn wir in Situationen sind, die uns stressen und wir nicht wissen, wie wir weitermachen können, nicht darauf fokussieren, warum alles so schwer ist und warum das und das nicht geht und das nicht geht, sondern immer die Frage, was wäre, wenn es möglich wäre und wie könnte es denn möglich werden? Was wäre denn eine mögliche Lösung? Und dann gerne mal verrückte Ideen kreieren und irgendwas, ne, wenn wir unsere Kreativität in Gang kriegen, irgendwas ist dann dabei, wo man sagt, wow, das ist ja tatsächlich umsetzbar. Und so finden sich Lösungen.
Ja, da hast du nochmal ganz viele wichtige Begriffe, glaube ich, auch angesprochen. Und du hast es, ich glaube, nur Selbstliebe oder Selbstfürsorge genannt oder wir können es so nennen. Ich gehe zwar davon aus, dass du das auch praktizierst. Wie sieht denn deine Selbstfürsorge im Arbeitsalltag aus?
Also ich habe jetzt zum Beispiel ganz aktuell festgestellt, dass ich nicht vor 10 Uhr morgens anfangen möchte zu arbeiten. Fand ich erstmal völlig, ach sag mal, Entschuldigung, geht's noch? Ja, kannst du nicht erst um 10 anfangen, ne? Aber ich habe gemerkt, dass mich alles andere stresst. Ich brauche morgens einfach die Stille für mich. Also wenn ich aufwache im Bett, mache ich erstmal eine Meditation, 20, 30 Minuten, Achtsamkeitsmeditation und dann stehe ich eben auch schon mal ganz anders auf. Und das hatte ich mir auch eine Zeit lang nicht erlaubt, ne, weil ich irgendwie gedacht habe, naja, wenn man wach wird, man kann nicht einfach im Bett rumlungern, ja. Aber in dem Sinn ist das für mich, ne, die Einstimmung auf den Tag. Das ist zum Beispiel eine Sache. Ich habe jetzt gerade gestern ganz aktuell meinen Terminkalender, bin ich den durchgegangen und habe mal geschaut, was habe ich mir da einfach, was für Termine sind zwar schön, aber im Grunde stressen sie mich? Aus welchen Gründen habe ich diese Termine angenommen oder ausgemacht? Und ist es wirklich was, was mich unterm Strich unterstützt oder nicht? Und habe festgestellt, dass ich eigentlich jede Woche drei, vier Sachen habe, die mich mehr stressen, als dass sie mich unterstützen. Und habe mit diesen Menschen gestern gesprochen und habe ihnen gesagt, dass es momentan für mich an meine Grenzen ich dann gehen würde und ich aus Selbstfürsorge die Sachen jetzt erstmal vertagen möchte auf unbestimmte Zeit. Und als ich das gemacht habe, habe ich habe das Gefühl gehabt, es ist ein Elefant von meiner Brust gestiegen. Das war so erleichternd, also zu erkennen, was stresst mich und ist das wirklich notwendig oder mache ich es vielleicht aus Gründen des, naja, ich wollte ihr einen Gefallen tun oder ich finde es ja interessant und spannend oder naja, sie hat sich da drauf verlassen vielleicht, ne? Also dieses Fremdbestimmte auch noch mal in Betracht gezogen und zu gucken, was brauche ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Und dann auch so, dann haben wir vielleicht wieder das Wort mutig, aber vielleicht ist es eben auch das Wort ehrlich zu sich und authentisch zu sagen, nee, will ich jetzt gerade gar nicht. Und ich denke, wichtig ist es, dass man sich zwischendrin Mini-Pausen nimmt und wenn es nur 2, 3, 4 Minuten sind, die Augen zu schließen, in den Körper zu spüren, auf den Atem zu achten. Also ich glaube, die meisten Menschen, wie sie die Dankbarkeit unterschätzen, unterschätzen auch die Kraft von 3 Minuten Stille in sich zu haben.
Ich kann mich dem nur anschließen, bei mir geht auch vor 10 Uhr gar nichts. Also meine ersten Termine sind auch frühestens um 10. Mir geht es da wie dir. Ich brauche die ersten 2, 2,5 Stunden morgens erstmal für mich und mit mir selbst einzuchecken und um überhaupt mal zu schauen, wie geht's mir? Ist noch alles dran? Ist noch alles da?
Ja,
Und was
aber es
machen wir
stimmt.
heute?
Das Problem ist natürlich, wenn wir angestellt sind und mein Arbeitstag beginnt um 8, ne, dann gut, ich meine, nicht jedem fällt es leicht, um 5 aufzustehen, um die stille Zeit zu haben. Aber was jedem möglich ist, ist, wenn er abends ins Bett geht, bevor er einschläft, sich über wunderschöne Dinge Gedanken zu machen. Also am besten in ein Dankbarkeitstagebuch was einzutragen und mit diesen Gedanken einzuschlafen, weil dann ist es in der Regel so, dass man auch mit schönen Gedanken am nächsten Morgen aufwacht. Also ich dann nicht schon völlig gestresst aufwache und sage, oh Gott, jetzt muss ich erst die Kinder fertig kriegen und hoffentlich schaffe ich das, sondern sich 1 Minute im Bett morgens Zeit nimmt, um sich mit sich zu verbinden, Hand aufs Herz zu legen und sich einen wunderschönen Tag zu wünschen und sich zu sagen, ich schaue, dass ich gut für mich sorge, ich konzentriere mich auf die schönen Dinge, ich bin liebevoll zu mir und zu anderen. 1 Minute setzt schon eine ganz andere Intention für den Tag und die kriegt jeder hin.
Also ich kann da ein bisschen von mir plaudern. Ich bin so ein Mensch, abends wäre ich viel zu faul, noch was aufzuschreiben. Und ich habe mir aber angewöhnt, wirklich so das allerletzte, was ich am Tag mache, ist mindestens 5 Dinge in meinem Kopf aufzuzählen, die heute toll waren.
Ja.
Und das können auch solche Dinge sein, wie die Sonne hat geschienen, ich hatte heute sauberes Wasser und ein leckeres Essen. Das müssen nicht immer die komplett großen Dinge sein. Aber ich glaube, da findet man ganz, ganz schnell fünf oder mehr Dinge und das sind positive Gedanken, mit denen man dann einschlafen kann. Und dann, was ich mir gerade angewöhne, ist das allererste, was ich mache, wenn ich morgens aufwache, mir einmal selbst zu sagen, heute wird ein genialer Tag, heute passiert was richtig Tolles.
Wow, schön.
Und das finde ich, das hilft einem schon. Man, auch wenn man irgendwie denkt, boah, was mache ich eigentlich gerade? Aber man lacht ja. Und darum geht es ja, dass man irgendwie positive Emotionen stimuliert. Und du hast auch schon das Wort Mut angesprochen. Wie hilfst du denn Menschen, die in einer unglücklichen Arbeitssituation gefangen sind? Beziehungsweise kannst du uns direkt so einen Tipp geben, damit man überhaupt erstmal den Mut zur Veränderung findet?
Also ich glaube, der Mut kommt mit der Klarheit und der Mut kommt mit der Selbstfürsorge. Ich weiß es noch so genau, als ich mich selbstständig gemacht habe, war so, ach Gott, bist du mutig. Du verlässt, ne, einen sicheren Job und machst dich selbstständig. Gott, ist das mutig. Und für mich hatte es nichts mit Mut zu tun. Es war einfach nur der nächste logische Schritt. Und ich glaube, das ist immer, wenn ich erkenne, dass ich es wert bin, gewisse Grenzen zu setzen, gewisse Dinge für mich umzusetzen, weil ich eben dieses wunderbare Wesen bin und das mein Leben ist, ja, und ich das für mich gestalten kann, dann braucht es gar nicht mehr so viel Mut. Wir brauchen Klarheit und diese Selbstfürsorge, diese Selbstliebe. Wenn ich mir darüber Gedanken mache, was würde ich denn gerne anders machen? Was würde ich denn gerne mal jemandem sagen? Ne? Oh Gott, ich muss richtig mutig sein, um meinem Chef mal zu sagen, dass es so für mich nicht weitergehen kann. Ich brauche nicht den Mut. Ich brauche für mich das klare Einstehen. Nein, so kann es nicht weitergehen. Ich setze mich jetzt hier ganz aktiv, ne? Gewaltfrei, freundlich, aber bestimmt für mich ein. Und wenn das für mich diese Klarheit hat, dann ist es, wie gesagt, einfach nur der nächste logische Schritt. Natürlich bin ich trotzdem noch aufgeregt vorher. Keine Frage, ja. Und es ist auch eine Schwelle, die ich dann für mich vielleicht mal neu gehe. Aber es ist dieses, ne, und da kommt dann wieder dieses Gefühl des Trotzes dazu, so ein freundlicher, liebevoller Trotz. Nee, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. So für mich nicht mehr. Ich muss hier was für mich machen. Ich glaube, das ist es. Nehmt euch wirklich die Zeit, in dieses liebevolle Miteinander mit dir selbst zu kommen. Das haben wir, glaube ich, fast alle irgendwie verloren. Und dann ist es vollkommen klar, ne, so wie du auch deiner besten Freundin raten würdest, lass dir das nicht gefallen, setz dich für dich ein. Genauso ist es dann für uns eben auch. Wir dürfen unsere beste Freundin sein und uns unterstützen zu sagen, ja, setz deine Grenze und geh den nächsten Schritt. Und wenn man es spürt, weil man es eben wirklich sich schon vorstellt, wie schön ist es, wenn ich das mal ausgesprochen habe, zum Beispiel eben meinem Chef gegenüber, wie fühle ich mich dann? Diese Erleichterung, dann fällt es leicht, den nächsten Schritt zu gehen.
Ja, vielen Dank für diesen wunderbaren Tipp und ich würde gerne so als ja fast schon Schlusssatz noch einmal zusammenfassen, über welche großen Themen und Begriffe wir eigentlich gerade gesprochen haben, weil da waren ganz, ganz viele Konzepte mit dabei, die ich glaube, die alle für sich unglaublich wichtig sind und wenn man die alle für sich behandelt, dann ist man schon mal ein ganz großes Stück weiter. Und das waren die Konzepte Dankbarkeit, Selbstfürsorge, Mitgefühl, Eigenverantwortung, Stressreduktion, Bedürfnisse und Klarheit. Und ich glaube, bei allen können wir beide oder helfen wir beide auch sehr, sehr gerne, wer da Unterstützung möchte. Und darum ist die letzte Frage, wo findet man dich, liebe Yves, und wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
Okay, also letztendlich, glaube ich, findet man mich auf Social Media. Man kann mich auch direkt anrufen. Diese Möglichkeit gibt es ja auch immer.
Man das noch?
Ja, ich hatte tatsächlich diese Woche einen direkten Anruf. Deswegen ist mir das gerade eingefallen. Also war, ja, also geht tatsächlich, ne? Ja, also hauptsächlich findet man mich und auch meine Gedanken und meine Ideen und die Art und Weise, wie ich vorgehe, auf LinkedIn. Das ist so meine Plattform. Ich arbeite gerne mit Frauen in Gruppen zusammen, weil ich eben auch schön finde, wie die gegenseitige Unterstützung uns erblühen lässt. Und weil ich es eben, und das war wirklich so in meinen Anfängen als Yogalehrerin, diese Freude, wenn wir erkennen, dass wir mit dem ganzen Zeug, das wir da so vor uns hindenken, nicht alleine sind. Dass ich nicht der einzige Freak bin, der so komisch denkt, ja, oder der einzige Freak bin, der sich nicht traut, das und das zu machen oder das und das von sich denkt, sondern dass wir ganz viele sind. Und das finde ich eben ganz, ganz wunderschön. Im Grunde ist das, glaube ich, die schönste Art des persönlichen Wachstums in einer Gruppe von gleichgesinnten Frauen.
Absolut, und dann können wir jetzt ja auch nochmal an der Stelle dazu sagen, wir beide, wir geben ja auch relativ häufig Workshops fürs Frauenzimmer. Und das heißt, da kann man auch mal so ein bisschen reinschnuppern. Die Veranstaltungen sind kostenlos und uns auch so kennenlernen.
Genau. Ich habe gerade also eine Reihe gestartet, die ich weiterführen werde, die sich Happier Living nennt. Und in dieser geht es genau um solche Dinge. Wie schaffe ich es denn, ne, ohne den 7 Millionen Lottogewinn, mein Leben aber Schritt für Schritt glücklicher zu gestalten? Und wir wissen, das Leben, ne, setzt sich zusammen aus vielen Mosaiksteinen, aus vielen kleinen Steinen. Deswegen sind diese kleinen Freuden, wie die Sonne scheint, ich habe warmes Wasser. Das sind die Entscheidenden und das ist unser Leben. Und wenn wir da schaffen, die zu erkennen im Alltag, ist es auch schon mal ein bisschen besser in unserem Leben. Wird's happier.
Ja, happier, das wollen wir doch alle sein. Und genau deshalb werde ich dein LinkedIn-Link unter diese Podcast-Folge packen und auch nochmal den Kontakt zum Frauenzimmer, dass man da direkt auch mal schauen kann, wann unsere nächsten Veranstaltungen sind. Beziehungsweise auch da findet man nochmal unsere Kontaktdaten. Also auch da kannst du die liebe Yves ganz einfach kontaktieren und auch anrufen, wie wir gerade gehört haben. Vielen Dank, liebe Yves, für diese unglaublich wertvollen Inhalte und diese tollen Konzepte, die du aufgebracht hast. Und ich glaube, wir belassen es für heute erstmal dabei. Du bist aber sehr gerne nochmal herzlich willkommen, um weiter über diese Konzepte zu sprechen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir.
Und ich bedanke mich, dass du diese Plattform gibst für die vielen Frauen, die profitieren davon, dass man eben mit Dingen in Berührung kommt, vielleicht die man sonst noch nicht so gehört hat. Und ne, dieses sich gegenseitig unterstützen ist was ganz Tolles. Also danke dir.